Money on Her Mind, der DK Finanzpodcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK Finanzpodcast rund um die Themen Geldanlage, Empowerment und Karriere. Wir haben heute zwei ganz besondere Powerfrauen bei uns zu Gast, nämlich Daniela Meyer und Astrid Zebe, die beiden Gründerinnen des Magazins Finanziell. Und natürlich auch wieder mit dabei ist meine liebe Kollegin Dr. Gabriele Wiedmann, DK-Volkswirtin. Wir wollen heute gemeinsam einen Blick auf die Frage werfen, ob und warum es spezielle Finanzangebote für Frauen braucht und auch darauf, warum in einem Finanzkontext Role Models unglaublich wichtig sind. Und natürlich wollen wir auch drüber sprechen, wie wir Frauen uns gegenseitig ein bisschen mehr Mut machen können und befähigen können, unsere Geldangelegenheiten in die eigene Hand zu nehmen. Hallo ihr drei, schön, dass ihr da seid.
Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ich bin total gespannt auf unsere Runde. Hallo ihr drei.
Ich muss sagen, ich hatte ja auch schon das ein oder andere Heft von euch in der Hand und ich habe mich total gefreut, als ich gehört habe, dass ihr zu uns in den Podcast kommt. Aber vielleicht könnt ihr den Hörerinnen, die euch noch nicht kennen, mal berichten, was ja das Besondere an eurem Magazin ist.
Ja, wir sind ein Finanzmagazin, speziell für Frauen. Und wir erscheinen als Printmagazin viermal im Jahr, natürlich auch digital. Wir haben eine Website, finanziell.de. Man kann uns natürlich auch auf den sozialen Medien folgen. Und im Newsletter, wir machen ganz viele tolle Frauen-Events zum Thema Finanzen. Und ja, es ist uns einfach ein großes Herzensanliegen, Frauen zu befähigen und natürlich zu ermutigen, ihre Finanzen selbst in die Hand zu nehmen. Und das tun wir mit all unseren Angeboten. Und glauben, dass wir da einen neuen Zugang eigentlich geschaffen haben für Frauen, um sich mit dem Thema Finanzen auf Augenhöhe und auch mit Spaß und Freude an dem Thema auseinanderzusetzen.
Und ich glaube, welche Inhalte das sind, da gucken wir nachher nochmal ein bisschen genauer drauf. Ihr seid ja noch relativ jung, also das Magazin, wenn man das so sagen kann. Welche Rolle haben denn bei der Gründung so eure persönlichen Erfahrungen mit dem Thema Finanzen gespielt, beziehungsweise wie habt ihr euren Weg in die Finanzwelt überhaupt gefunden?
Also der ursprüngliche Weg in die Finanzwelt lief halt über den Beruf, dass wir als Finanzjournalistin lange Jahre gearbeitet haben und speziell quasi, dass wir dann im Bereich Female Finance gelandet sind. Da ist der Ursprung tatsächlich in unserer Elternzeit, die wir gemeinsam hatten. Wir haben uns da regelmäßig getroffen mit unseren kleinen Babys und uns über alles Mögliche ausgetauscht, aber eben auch über das Thema Finanzen. Und haben unabhängig voneinander gemerkt, dass ja mit dem Moment, wo Frauen Mütter werden, aber auch jetzt nicht unbedingt Eltern werden, aber in dem Moment, dass sie dort ihre Finanzen leider sehr vernachlässigen und sich in so eine Abhängigkeit begeben. Nicht nur vom Partner, sondern auch vom Staat. Und es sind halt hochgebildete, ganz smarte Frauen mit Ambitionen, die sich dann selbst zurückstellen, weil eben Rollenbilder ihnen sagen, du musst jetzt Mutter sein. Und das ist uns beiden unabhängig voneinander aufgestoßen. Und da haben wir gedacht, okay, da müssen wir was machen. Haben wir überlegt und gebrainstormt und gedacht, okay, mal vielleicht eine große Geschichte in einem der Magazine, für die wir arbeiten oder ein Beileger. Und irgendwann kamen wir dann eigentlich zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, nee, wir brauchen ein eigenes Magazin, wo wir eben die Lebensrealitäten von Frauen ganz breit, wie sie eben sind, darstellen.
Und Gabriele, ich glaube, ich sehe da auch so ein paar Parallelen zur Gründung unseres Podcasts, oder?
Ich musste sofort eben denken, als ihr beide, Astrid und Daniela, das gesagt habt. Genau das ist es. Also die eigenen Erlebnisse mit den Frauen. Da denke ich an die vielen Kunden- und Kundinnenveranstaltungen, die ich schon hatte bei Sparkassen, wo ich so oft mit Frauen geredet habe und gemerkt habe, hoppla, also erstens mal viele ältere Frauen, die gesagt haben, erzählt haben, was sie schon erlebt haben, mit unangenehmen Dingen in Sachen Finanzen. Und dann bei den Gleichaltrigen und dann eben auch noch, ich habe eine 17-jährige Tochter, bei den Mädchen, auch da, dass ich schon merke, da ist wenig Interesse da. Und wenn Interesse da ist, dann ist es immer diese Hilflosigkeit und dieses Erleben und dieses Wissen. Und das ist echt schön, dass uns das so verbindet, Tanja, Daniela, Astrid und mich, dass wir den Wunsch haben, dass wir die Frauen motivieren, sich mit dem Thema Geld zu beschäftigen und dann erst gar nicht die schlechten Erfahrungen zu machen, die ich leider im Bekannten- und Freundeskreis mehrfach erlebt habe. Mhm.
Ja, wir kennen auch ganz viel von diesen Erlebnissen halt. Wir machen auch viele Workshops für Frauen Und da sitzen dann leider oft genau die Frauen, die ja sich falsch finanziell aufgestellt haben, die sich nie gekümmert haben um ihre Finanzen, die sich abhängig gemacht haben, zum Beispiel von ihrem Mann, die irgendwann nach der Scheidung erst merken, dass sie gar nicht mit im Grundbuch stehen von der gemeinsamen Immobilie, die dann plötzlich merken, okay, das Aktiendepot, was hier seit Jahren bespart wird, das gehört eigentlich nur meinem Mann, es läuft nur auf seinen Namen. Und von diesen Geschichten gibt es leider so, so viele. Und jede Person denkt ja immer, ach, mir wird das nicht passieren. Mein Partner wird mich nicht verlassen, mein Partner wird nicht sterben. Und leider passiert das halt doch sehr vielen. Deswegen sehen wir das halt auch im täglichen Leben, dass es einfach so wichtig ist, seine Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und sich zu kümmern auf jeden Fall.
Genau, sich zu kümmern. Und ich glaube, so unser erklärtes Ziel, wenn man das zusammenfassen würde, wäre eigentlich Mut machen. Also Frauen sagen, es ist nicht zu spät, damit anzufangen. Ihr könnt das in die eigene Hand nehmen und ihr schafft das. Und ihr habt auch jetzt nicht nur durch uns, sondern durch auch Freundinnen, Verwandte, was auch immer, ganz viel Unterstützung an eurer Seite, solange man es irgendwie schafft, auch über das Thema Geld zu reden. Für uns gibt es ja nicht nur das Thema Finanzen, beziehungsweise hat es auch damit zu tun, aber für uns im Podcast ist es ja auch super wichtig, Frauen eine Bühne zu geben, zum Beispiel auch unseren Kolleginnen aus der Sparkassenfinanzgruppe und anderen mutigen Frauen aus der Finanzbranche eine Plattform zu geben, um ihre Erfahrungen und auch ihre Karrierewege zu teilen. Gabriele, was würdest du denn sagen, warum ist es so wichtig, dass wir, wenn wir über Finanzen sprechen, auch das Thema Karriere und Karriere für Frauen im Finanzwesen auch immer mit adressieren?
Da sitze ich jetzt wieder als Volkswirtin da, Tanja, und denke an ganz nüchterne Dinge wie zum Beispiel Arbeitskräftepotenzial. Wir haben in den Industrieländern eine Arbeitskräfteknappheit im Augenblick, weil ja die Geburten zurückgehen. Wir haben zum Teil schon schrumpfende Bevölkerungen in westlichen Industrieländern. Und ganz einfach und nüchtern, wir brauchen inzwischen Frauen als Arbeitskräfte, dass überhaupt noch die Arbeit gemacht werden kann, die gemacht werden muss. Also das ist ein spannendes Thema rund um Frauen und Karriere. Und dann, ich glaube, das erleben wir vier alle in unserem Alltag. Wir wissen, wenn Frauen irgendwo mitarbeiten, wo am Anfang nur Männer mitgearbeitet haben, dann ändert sich plötzlich das Arbeitsumfeld. Also die Zusammenarbeit wird anders. Dieses Diversitätsthema, das ich im Alltag so oft erlebe, dass plötzlich dann Dinge anders beleuchtet werden, anders gelöst werden. Und das muss nicht immer besser sein, aber zumindest mal anders, auch für andere Kundinnen und Kunden dann da, was wir da machen. Also insofern, wir brauchen Frauen im Arbeitsleben. Das Thema Karriere ist wichtig. Auch Führungskräfte, Frauen führen anders und das kann auch besser oder zumindest gut sein, wenn es weibliche und männliche Führungskräfte gibt. Und am Ende wollen wir ja auch in unserem Finanzthema nochmal zeigen, wie attraktiv und interessant das Finanzthema auch für Frauen ist, obwohl das nicht das klassische Frauenthema ist.
Ja, wir adressieren das Thema Karriere ja auch bei uns im Heft. Und auch aus dem Grund, weil wir da natürlich auch einen direkten Zusammenhang sehen. Also einmal die, die du schon genannt hast, Gabriele, aber auch natürlich den Fakt, dass wenn man halt keine Karriere macht, und mit Karriere machen meine ich jetzt nicht unbedingt, dass jede Frau jetzt CEO werden muss, sondern einfach eine Karriere weiterverfolgt, dann verdient man auch kein Geld oder nicht genug Geld, um zum Beispiel Rentenpunkte zu sammeln, die dann irgendwann für eine einigermaßen vernünftige Rente sorgen. Und es gibt auch bei uns halt super viele Frauen, die halt genau dieses Problem haben, die halt jahrelang entweder gar nicht arbeiten oder in Teilzeit arbeiten und das Gehalt dann einfach wahnsinnig darunter leidet. Und für uns sind zum Beispiel zudem auch Karrierethemen nicht nur irgendwie Karriereschritte wagen, sondern zum Beispiel auch sowas wie Gehaltsverhandlungen. Wir kennen wahnsinnig viele Frauen, die sich nie trauen, mal in so eine Gehaltsverhandlung reinzugehen oder halt da viel zu low-key reingehen und sich sofort abspeisen lassen mit Sprüchen, die wir auch selber gehört haben, wie, ach, Frau Meier, als Mutter von drei Kindern können Sie doch froh sein, dass Sie überhaupt dieses tolle Projekt machen dürfen, oder Frau Zebel, Ihnen macht Ihr Job doch Spaß, da brauchen Sie doch nicht noch mehr Geld. So, ja. Und das hört man als Frau, glaube ich, viel, viel öfter. Und auch da möchten wir halt Frauen sehr bestärken, dass halt die Karriere Teil der Finanzplanung ist. Weil ohne Karriere, ohne Job, ohne Arbeit, auch vielleicht ohne Aufstieg, ohne Gehaltserhöhung, hat man auch am Ende des Tages nicht genug Geld, dass man investieren kann, dass man sparen kann und was dann im Grunde die Rentenpunkte einbringt.
Und zwar eben nicht nur bei der gesetzlichen Rente, sondern bei allem, was wir privat beiseite legen.
Richtig.
Wenn im Monat mehr Geld übrig ist, was ich beiseite lege, wird da auch noch mehr draus. Wir hatten es mal vom Zinseszinseffekt, Tanja, gell? Und der kann
ich halt erinnere mich dunkel
dann,
dran.
Der kann nur dann wirken, wenn auch was zur Seite gelegt
Richtig.
Wird.
Richtig. Ja. Ich glaube, das ist ja auch eine Möglichkeit, Barrieren abzubauen für Frauen, einfach um auch mehr Teilhabe an diesem Thema zu schaffen. Aber was gehört für euch noch dazu, jetzt neben diesem Karriereaspekt, um mehr Frauen zu befähigen, sich da aktiver mit ihren Finanzen auch auseinandersetzen zu können?
Also wir glauben, dass diese ganze Finanzarbeit, die man bei sich selbst leisten kann, quasi im Kopf beginnt. Und dass da in unserer Gesellschaft leider noch sehr, sehr viele falsche Glaubenssätze oder negative Glaubenssätze in Bezug auf Geld herrschen, die insbesondere Frauen betreffen. Finanzen macht mein Mann. Ich war schon immer schlecht in Mathe und so weiter. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Glaubenssätzen, die wir oder viele von uns so verinnerlicht haben, dass das für uns überhaupt keine Option zu sein erscheint. Also eine ganz wichtige Arbeit, die man bei sich selber leisten kann, ist die Glaubenssatzarbeit oder die Mindset-Arbeit, dass man sich das zutraut, dass man diese Dinge in Angriff nimmt, dass man einfach voranschreitet. Und das ist immer so leicht gesagt, das haben wir auch lange unterschätzt. Wir haben das Magazin begonnen, dachten, okay, wir müssen die Frauen oder unsere Leserinnen quasi nur aufklären über, was ist eine Aktie, ne? Wie findet man die beste, was ist ein ETF und wie richte ich den Sparplan ein. Da waren wir auch ein bisschen leichtgläubig, denn tatsächlich beginnt die ganze Arbeit einen ganzen Schritt davor, ne? Dass man Bereitschaft schafft und den Mut schafft, vor allen Dingen auch, sich das zuzutrauen. Und deswegen haben wir in unserem Heft auch sehr viele Role Models immer, wo wir einfach zeigen, dass Frauen, egal jetzt mit welcher Lebensrealität, das schaffen, sich dieses Themas anzunehmen und da eben loslegen, Glaubenssätze beseitigen und sich um ihre Finanzen kümmern.
Selbstvertrauen schaffen und dann noch ermutigen, einfach mal anzufangen.
Genau,
das kann ich voll unterstreichen.
Genau, und auf das Thema Role Models kommen wir gleich auch nochmal ein bisschen genauer zu sprechen, weil du hast es gerade schon gesagt, da habt ihr ja wirklich einige Spannende schon angeschaut. Was würdet ihr denn sagen, macht auch die Herangehensweise von uns Frauen für das Thema Finanzen und Geldanlage besonders? Weil ich finde, man fällt immer so schnell in dieses, dass man sagt, es ist schlechter oder dass wir uns einfach grundsätzlich damit nicht beschäftigen oder da nicht an uns glauben. Aber was macht unseren Umgang mit Geld anders und braucht es dafür aus eurer Sicht auch eine andere Ansprache, als man das vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat?
Ja, es braucht auf jeden Fall eine andere Ansprache, abgesehen von den Role Models. Und ich glaube schon, dass der Umgang von Frauen mit Geld anders ist. Also Geld ist natürlich komplett geschlechtsneutral und auch die Anlageprodukte, die es gibt, sind für Männer und Frauen gleich gut. Aber Frauen haben oft das Bedürfnis, sehr doll jede Materie zu durchdringen und im Grunde sich so gut auszukennen, als wären sie schon eine krasse Expertin. Und da versuchen wir auch immer den Frauen zu sagen, ja, es ist super und es ist wichtig, dass man sich beliest, dass man sich schlau macht über diese Themen. Aber man muss auch dann irgendwann ins Tun kommen. Wir haben schon Frauen getroffen, die mehr Finanzbücher gelesen hatten als wir, aber keinen einzigen ETF im Depot. Und da wollen wir halt auch immer den Frauen sagen, hey, was wir gerade schon hatten, das Thema sei ein bisschen mutiger, geh das Ganze ein bisschen mehr an. Und natürlich ist es so, dass viele Frauen einfach auch weniger Geld verdienen als die Männer aus den verschiedensten Gründen. Viele arbeiten in Teilzeit, andere arbeiten in Jobs, wo man potenziell weniger verdient. Andere arbeiten in Jobs, wo sie gleich viel leisten wie der Mann, aber trotzdem weniger verdienen. Und wenn man weniger verdient, wenn man weniger Geld hat, hat man auch weniger Geld zum Sparen und zum Investieren. Und man ist vielleicht auch nicht ganz so mutig mit seinem Geld. Ja, man hat ein größeres Sicherheitsbedürfnis. Ja, man denkt vielleicht auch, also viele Frauen denken zum Beispiel auch die Geldanlage für ihre Kinder gleich mit. Und einerseits sagen wir immer, ja, das ist eine super Idee, mach das auf jeden Fall. Andererseits sagen wir aber, kümmere dich zuerst auch um dich. Ja, mach erst für dich den Sparplan, bevor du den für deine Kinder anlegst. Was ja aber auch viele Studien mittlerweile beweisen, ist, dass Frauen, wenn sie dann erstmal gestartet sind, eigentlich die besseren Investorinnen sind, dass sie eigentlich erfolgreicher investieren, dass sie bessere Renditen erzielen. Und das liegt, glaube ich, auch daran, dass sie dieses Thema ebenso angehen, wie sie es angehen. Nämlich, dass sie halt sich sehr viel mehr bilden zu dem Thema oft und dass sie sehr viel langfristiger denken, dass sie nicht so spielen quasi mit dem Geld, sondern dann wirklich eher so langfristige Strategien fahren und sich auch dann davon auch nicht mehr so leicht abbringen lassen, ist unsere Erfahrung. Also nicht mehr so leicht verunsichern lassen. Da kann dann nicht irgendwie der Kumpel kommen und sagen, ich habe da das coole Projekt, das coole Anlageprodukt hier gesehen, da musst du jetzt unbedingt investieren und dann machen die das gleich. Und viele Frauen, die wir getroffen haben, sind auch sehr gut darin, auch Krisen auszuhalten. Ja, vielleicht sind wir Frauen, das ist jetzt vielleicht auch ein Klischee, aber grundsätzlich ganz gut darin, da entspannt zu bleiben, wenn irgendwelche Krisen irgendwie unseres Weges kommen. Und auch da, glaube ich, halten Frauen oft das gut aus, wenn es auch mal nicht so gut läuft im Depot und sitzen das einfach aus.
Gabriele, ich sehe schon die ganze Zeit, du nickst eifrig. Das deckt sich wahrscheinlich auch mit einigen deiner Erfahrungen.
Wenn ich nur das Letzte jetzt gehört habe von Daniela, mit dem Hin und Her macht Taschen leer, dieser alte Spruch, der einfach gilt. Und was du ganz am Anfang gesagt hast, das können wir wahrscheinlich auch bestätigen, ist zwar Klischee, aber ist so, dass Mädchen tendenziell mehr Angst haben, was falsch zu machen und dann es lieber nicht machen. Ein Junge, also ist das bei euren Kindern auch so oder so gewesen? Der Junge macht einfach und das Mädchen überlegt sich 100 Mal. Und gerade beim Geldanlegen, man muss es einfach auch probieren.
Mhm, richtig, ja.
Ja, das ist auch in einem, was wir immer vermitteln, dass man Fehler machen kann. Also es ist halt lieber einen Fehler machen und aus diesem Fehler lernen, als halt gar nichts zu machen. Das gilt im Leben generell, aber es gilt halt auch bei der Finanzanlage.
Jetzt würde ich ja gerne auch noch ein bisschen mehr über eure persönlichen Erfahrungen hören. Wir haben ja schon gehört, Gründung, Elternzeit. Gab es denn auf eurem Weg in Bezug auf Finanzen und euren Umgang mit Geld auch irgendwelche Hürden, die euch begegnet sind? Also ich stelle mir auch jetzt nicht nur die Elternzeit, sondern auch dieses Verlassen einer Festanstellung, das Risiko des Gründens eingehen, super spannend vor, aber eben auch mit einem gewissen Grad an ja Unsicherheit, auch finanzieller Unsicherheit verbunden. Wie seid ihr damit umgegangen?
Eigentlich beide ganz gut, würde ich sagen, weil wir beide, dadurch, dass wir eben ja mit diesem Thema schon lange zu tun haben, beide unseren Notgroschen hatten. Wir waren beide gut finanziell aufgestellt und wussten, wir können uns dieses Abenteuer jetzt erstmal leisten. Und wir wussten auch, dass wir, ich meine, man hat ja nicht nur irgendwie Geld auf dem Konto, sondern hat ja auch Humankapital. Ja, wir wussten im Zweifel, wenn das jetzt irgendwie scheitert, dann ist das nicht schlimm. Wir würden wieder auf dem Arbeitsmarkt irgendeinen Job finden und dann geht's halt weiter wie bisher. So, platt gesagt. Und das hat uns eine gewisse Sicherheit gegeben, ne, dass wir wussten, wir können zurück. Und gleichzeitig waren wir ein eingespieltes Team. Wir haben ja vorher schon zusammengearbeitet. Ist quasi auch, wenn man so will, ein Asset, ne, dass man so eine gewisse Sicherheit in der anderen Person hat, mit der man das gemeinsam macht, sich darauf verlassen kann, weiß, was man an ihr hat. Und so sind wir gemeinsam in das Abenteuer gestartet und machen es bis heute.
Ja, eine glückliche Beziehung.
Eine Geschäftsehe.
Ich finde, Astrid, was du eben gesagt hast, etwas Neues, Mutiges wagen, also Selbstständigkeit, einen neuen Job, auch was mit dem Geld neu wagen und dann aber zugleich zu sagen, und weißt du, ich habe die Gelassenheit, wenn das jetzt nicht klappt, dann werde ich wieder was anderes machen. Mhm. Und ich kann was und ich traue mir was zu. Das finde ich auch wichtig. Das ist, glaube ich, auch was für uns Frauen so relevant ist. Also ausprobieren, ich habe eine Idee, sie machen und wenn es je schief geht, dann werde ich wieder was anderes finden. Und das ist echt cool, dass ihr zwei so mutig
seid. Das ist auch tatsächlich ein großer Luxus. Ich glaube, wir sind beide so groß geworden, dass uns jeweils unsere Elternhäuser das zugetraut haben. Also weder ich glaube auch Daniela wurden von Hause aus jetzt nicht irgendwie motiviert, irgendwie Dinge nicht zu tun, sondern also mir zumindest wurde immer gesagt, ja mach mal, wird schon. Und gleichzeitig habe ich natürlich auch ein sehr stabiles Umfeld. Meine Eltern leben beide noch, sie sind in sicheren Verhältnissen. Also ich würde jetzt nie verhungern und auch das ist mir ja was mir ein gewisses sicheres Backup gibt, wo man dann natürlich so einen Schritt leichter wagen kann. Ne, das muss man, glaube ich, auch sehen, weil das haben auch viele nicht.
Mhm. Und gleichzeitig sind wir, glaube ich, auch so eine Typen, die auch Spaß daran haben, neue Sachen auszuprobieren, ja, ne? Die auch sagen, ey komm, wir machen das jetzt einfach und die sich auch nicht schämen. Ja, es gibt ja viele Leute, die gar nicht erst Sachen anfangen, schon weil sie schon denken, ich schäme mich, wenn es nicht klappt. So, und das ist halt, finden wir, immer der größte Fehler, weil selbst wenn es nicht klappt, dann gibt es überhaupt gar keinen Grund zu schämen, sondern dann kann man immer noch stolz darauf sein, dass man losgegangen ist und es probiert hat, weil aus unserer Sicht ist es immer noch besser, als wenn man einfach weiter in seinem Sessel gehockt ist und einfach gar nichts gewagt hat. Und ich glaube, wir sind beide auch so Macherinnen-Typen, dass wir halt auch sagen, und wir sind uns auch für nichts zu fein irgendwie, ne? Aber wie Astrid schon sagt, wir haben halt auch in unserem Leben schon viel in unser eigenes Humankapital investiert und in unsere Bildung investiert und in unser Vorankommen investiert. Und deshalb haben wir auch das Gefühl, dass wir relativ auch weich fallen würden, wenn es irgendwie nicht mehr laufen würde.
Und dieses Thema des Scheiterns, das bezieht sich ja bei euch im Prinzip auf dieses, ich habe eine neue Idee, ich ziehe die durch, ich gründe eine Zeitschrift. Und es ist aber auch wieder das Thema des Scheiterns beim Geldanlegen. Man macht seine Erfahrungen, man kann auch mal schlechte Erfahrungen machen, auch beim Geldanlegen. Aber eben gar nichts zu machen, das Geld einfach nur als Bargeld rumliegen zu lassen, das ist immer die schlechteste Alternative. Und unglücklich in einem Job rumzusitzen und verpasste Chancen, denen nachher hinterher zu weinen, das ist auch nicht gut.
Absolut.
Wenn man was draus lernt, dann baut es ja auch eine gewisse Resilienz auf und beim nächsten Versuch ist man immer ein bisschen schlauer, auch bei der Geldanlage, Gabriele. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, was der Punkt war, an dem für euch feststand, dass ihr was Eigenes machen wollt. Aber was genau hat euch denn an diesem Female Finance Thema eigentlich so begeistert? Weil ihr hattet ja gesagt, dass euch das schon länger begleitet.
Ja, das war tatsächlich, glaube ich, auch bei beiden von uns so, dass wir so ein gewisses Mitgefühl quasi hatten für andere Frauen, wo wir einfach gesehen haben, die sind so talentiert und so smart und hätten einfach alle Möglichkeiten, auch die Welt ein Stück besser zu machen, ne, mit ihren Ideen. Und sie machen es nicht und lassen sich von Rollenbildern oder falschen Glaubenssätzen davon abhalten. Das war, glaube ich, eine intrinsische Motivation, die wir beide haben. Und tatsächlich war das auch so gleichzeitig so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, so ein Markt, der gerade im Aufbruch war, wo ganz viele BloggerInnen hochkamen, ganz viel entstanden ist und es ist einfach ein ganz spannender Moment gewesen, da einzusteigen. Also das war es tatsächlich auch. Wir hatten so Aufbruchstimmung quasi da. Ja.
Und wir waren total erstaunt wirklich, als wir dann recherchiert haben und gemerkt haben, es gibt noch kein einziges Frauenfinanzmagazin in Deutschland. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo wir das erste gegründet haben, gab es das noch nicht. Und da haben wir gesagt, das kann ja gar nicht sein. Das ist quasi ein Zeichen, dass wir das machen müssen. Und da muss man dazu sagen, ist es natürlich auch wirklich cool, als Journalistin dann sein eigenes Magazin zu haben. Das ist natürlich von vielen auch ein Traum. Das war auch so ein Traum von uns. Und wir haben gesagt, wir machen das jetzt einfach und zwar mit diesem Thema, weil das auch ein Thema ist, was wirklich relevant ist. Ne? Wir hätten jetzt niemals das 8000ste Magazin für Beauty und Mode gemacht. Das sind natürlich auch schöne Themen. Ja, uns interessieren auch Beauty- und Modethemen, so ist es nicht. Aber das war kein Thema, was für uns oder auch aus unserer Sicht für andere wirklich noch Relevanz hatte. Und wir haben auch irgendwie gesagt, es ist doch auch toll, wenn wir die Ersten sind, die diese Marktlücke schließen, ja? Und die die Ersten sind, die mit dieser Idee an den Markt gehen.
Boah, Tanja, und am Ende ist es bei euch beiden, Astrid und Daniela, ähnlich wie bei uns. Bei uns war ja auch die Motivation so ein bisschen, du hast gesagt, du und deine Freundinnen, als ihr dann über Finanzen geredet habt und so.
Eigentlich naja. Alle kein Plan, keine Zeit, keine Ahnung.
Genau. Und ich mit meinen Tanten und auch Bekannten, die sich nie um Geld gekümmert haben und ganz böse zum Teil auf die Nase gefallen sind nach Scheidung, nach dem plötzlichen Tod von dem Partner. Also ganz persönliche Motivation, um dann was zu machen, was ein großes Ding ist. Ist schon klasse. Mhm.
Na, und ich glaube, da sind wir auch schon wieder zurück bei unserem Thema Role Models. Also ihr habt ja immer wieder Frauen im Magazin, die ihren ganz persönlichen Umgang mit Geld teilen und aus ihren Erfahrungen berichten. Und auch im Podcast befragen wir ja immer wieder unsere Gäste nach ihren individuellen Strategien. Warum würdet ihr sagen, ist es so wichtig, dass es diese Role Models gibt? Und vielleicht könnt ihr da auch gleich noch ein bisschen was drüber berichten. Ihr habt ja ganz unterschiedliche Role Models. Also wirklich von der Gründerin, Geschäftsführerin von einem erfolgreichen Unternehmen bis hin zu jemandem, der sich gerade zwischen zwei Jobs befindet?
Man kann ja immer nur dahin gehen, wo man ein Ziel sieht. Und viele Frauen wissen manchmal gar nicht, ne, wie weit dieser Weg, den sie gehen, führen kann, weil sie kein Ziel sehen. Und deswegen sind Role Models so wichtig, weil sie einfach zeigen, hey, du kannst das und das erreichen. Ich habe auch mal vielleicht da gestanden, wo du gerade stehst. Und ich habe diesen Weg geschafft, weil ich an mich geglaubt habe, die notwendigen Schritte eingeleitet habe. Und das ist so der eine Grund, warum wir sehr auf Role Models setzen, weil wir einfach Wege aufzeigen wollen. Die müssen nicht gleich sein, die müssen nicht immer nach oben führen. Die müssen ein Ziel haben oder Ziel aufzeigen, was eben auch vielleicht die Leserinnen haben. Und eine andere Funktion, wenn man es so sagen will, von den Role Models ist, dass wir einfach die Diversität abbilden möchten, die dieses Land hat und die auch unsere Leserinnen haben. Und da kann man eben nicht immer die blonde Frau nehmen aus Mitteleuropa, sondern da versuchen wir auch in jederlei Hinsicht Diversität aufzuzeigen.
Genau, und da kann man natürlich auch nicht immer die Michaels und Christians dieser Welt nehmen. Das war auch was uns zum Beispiel immer total gestört hat, als wir noch für, ich sag mal, die klassischen Finanzmagazine gearbeitet haben. Ja, also wir haben auch gerne für die gearbeitet, sind auch tolle Magazine gewesen, aber wenn wir gekommen sind mit der Idee, wollen wir da nicht mal eine Frau für nehmen für das Interview oder so? Oder wollen wir da anstatt dem Finanzberater nicht mal eine Beraterin als Expertin nehmen? Das war dann immer, ja, gibt's denn da überhaupt jemanden? So, ah nee, da haben wir jetzt keine gefunden. Oder wenn mal so Panels besetzt wurden, ja, oder die besten Finanzberater des Jahres oder so, ja. Da wurden überhaupt gar keine Frauen angefragt, ja, oder angesprochen. Und das hat uns auch immer wahnsinnig geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es dann immer hieß, ja, wir haben einfach gar keine Frauen da gefunden, da gibt's gar keine. Und wir beweisen ja im Grunde mit unserem Heft in jeder Ausgabe, dass es für jedes noch so kleinste Nischen-Finanzthema und MINT-Fachthema immer auch eine tolle Expertin gibt oder meistens sogar mehrere, die wir dann halt auch zeigen, um natürlich auch andere zu ermutigen, auch gerade junge Frauen, die dann sehen, hey, guck mal, diese Optionen habe ich eigentlich auch. Ich muss nicht den, ich sage mal in Anführungsstrichen, typischen Frauenkarriereweg gehen. Ich kann auch irgendwie was Krasses machen, was man vielleicht bis dato nur Männern zugetraut hat oder wo man immer nur dachte, ach, das ist aber ein typischer Männerjob. Es gibt für uns keine typischen Männer- und typischen Frauenjobs, sondern es ist einfach auch eine Frage von Sichtbarkeit und was man zu sehen bekommt. Und wenn man Dinge sieht, die kann man dann auch eher glauben und dann auch eher erreichen.
Und dann ist es ja sogar noch nicht mal nur das Thema Role Models, denen man dann nacheifern kann, sondern es kommt noch dazu, wenn ihr das macht, dann habt ihr ja so einen richtigen Schneeball- oder Lawineneffekt, nämlich ihr macht dann Frauen sichtbar, die dann plötzlich auch an anderer Stelle sichtbar werden und damit kommt dann am Ende auch der Effekt, dass man eben nicht mehr sagen, dass man nicht mehr sagen kann, oh, da gibt's aber gar keine Frau dazu. Doch, die gibt's. Die Richtig. Hattet ihr nämlich in der Zeitschrift.
Ja, und das genau. Tolle ist, dass das passiert tatsächlich. Also Frauen, die zum allerersten Mal bei uns in irgendeiner Form in Erscheinung getreten sind, die sehen wir jetzt auf Panels, die sehen wir jetzt in Podcasts, die sehen wir jetzt in Interviews und das macht uns auch ganz schön stolz.
Ja, das macht uns stolz und das ist auch total schön, weil diese Frauen auch wiederum dann zu uns zurückkommen und sagen, hey, ihr wart die Ersten, die mir diese Plattform gegeben hat und die supporten uns auch wie verrückt und forever, weil die das wahnsinnig zu schätzen wissen, dass es halt diesen Support auch von uns gab und dass wir auch an ihre Ideen und an ihr Können geglaubt haben, wo sie bei anderen reihenweise gescheitert sind oder gar nicht ins sichtbare Feld gerückt sind. Und das finden wir natürlich auch super schön.
Also Frauen, die sich gegenseitig supporten und sich dabei helfen, sichtbar zu werden, Gabriel. Ich glaube, das ist ja auch unser erklärtes Ziel mit dem Podcast. Aber ich würde gerne noch ein bisschen genauer von euch hören. Wie genau wählt ihr denn eure Role Models aus?
Wir gucken tatsächlich, wenn wir das Heft, also das ist eine relativ strategische Herangehensweise. Wir schauen zuerst, wen nehmen wir als Covergirl oder Coverfrau? Was ist das für eine Frau? Welches Alter hat sie? Wo kommt sie her? Gucken dann bei den anderen großen Geschichten, der Geldgeschichte, Karrieregeschichte, wen haben wir da so, wen könnten wir nehmen? Und gucken dann, dass es altersmäßig, dass es vom bildungstechnischen Background und so weiter und so fort, dass das irgendwie möglichst viele Menschen abbildet, dass jeder sich dort irgendwie wiederfindet. Also wir gucken wirklich, es gelingt uns nicht immer hundertprozentig logischerweise, weil genau, manchmal hat dann irgendwie eine Person vielleicht keine Zeit oder so, aber so gehen wir im Grunde heran und füllen so das Heft.
Das ist ja wie beim Geldanlegen, oder?
Ja,
eine breite genau. Mischung, diese Diversität beim Geldanlegen heißt Diversifikation und da heißt es Diversität.
Wir sind quasi die Fondsmanagerin eines global schreibenden Magazins.
Das ist cool, echt alles parallel, super.
Jetzt haben wir ja immer mal wieder den Begriff Befähigung verwendet und auch so ein bisschen am Rande am Thema finanzielle Bildung gekratzt. Wie genau würdet ihr denn Finanzbildung so für euch persönlich definieren? Und vor allem, wie würdet ihr euch das in einer perfekten Zukunft, wo wir alle die gleichen Chancen haben, was die Finanzen und unser Einkommen und so weiter betrifft, wie würdet ihr euch das wünschen?
Na, also ganz zuerst gehört für uns die Finanzbildung eigentlich schon in die Schule. Und auch nicht erst in die Oberstufe im Gymnasium, wo ja dann viele, die es vielleicht umso nötiger hätten, gute Finanzbildung zu bekommen, gar nicht mehr anwesend sind, sondern unserer Meinung nach müsste das spätestens in der Grundschule schon anfangen, dass man über eine auch kindliche Art die Kinder an dieses Thema heranführt, um zum Beispiel auch von Anfang an auch diese Glaubenssätze zu eliminieren oder gar nicht erst das dazu kommt, dass die sich so festsetzen bei den Kindern. Und dann auch bis ins Erwachsenenalter immer mitgeschleppt werden. Und dass man so natürlichen Umgang mit Geld, mit Geldanlage lernt, auch dieses offene Reden über Geld und Geldanlage, das kann man, glaube ich, so schon, könnte man eigentlich schon früh etablieren im Grunde, damit das gar nicht erst so ein Tabuthema irgendwann wird oder so ein Riesenelefant im Raum immer. Und natürlich muss das irgendwann immer konkreter werden. Also wir fänden es, glaube ich, beide super wichtig, dass Schüler zum Beispiel alles über Schulden lernen, ja, alles darüber lernen, wie man richtig spart, ja, welche Investitionsmöglichkeiten es gibt, was eigentlich die Börse ist. Auch zum Thema Steuern, ja, also wir quälen uns ja auch als Unternehmen, als kleines Unternehmen wahnsinnig mit der Steuererklärung rum. Und klar braucht man da auch Beratung, ja, man kann nicht immer alles wissen, aber dass man halt diese Dinge halt auf dem Schirm hat und halt seine sowohl die Risiken kennt als auch die super Möglichkeiten und Chancen, die man hat. Und das wäre für mich schon ziemlich ideal, wenn jeder Mensch in Deutschland in der Schulzeit zumindest so eine gute Grundausbildung bekommt, was das Thema Finanzen, Geldanlage und Wirtschaft angeht.
Eigentlich ist es ja fast wie eine Fremdsprache, oder? Wenn man früh eine Fremdsprache lernt, dann hat man auch von Anfang an keine Scheu, das auszuprobieren. Und so wäre das auch beim Geld viel, viel früher sich damit zu beschäftigen, ja, und am Anfang spielerisch und irgendwann dann ausprobieren. Und gerade für Mädchen ist es ja ein Tabuthema.
Ja.
Das, auch das weiß ich von unserer Tochter, die sagt, oh, die Jungs, die reden dann auch über Bitcoin und über Geldanlegen und über Aktien. Wir Mädchen reden da nicht drüber.
Mhm. Ja, das sind auch, wir haben ja lustigerweise genau zu diesem Thema gerade ein Buch auch geschrieben. Das kommt am 23. April raus. Das heißt, Geld interessiert mich einfach nicht. Und das behandelt genau diese Glaubenssätze, die Mädchen und dann später Frauen auch verinnerlichen und in sich tragen. Und da ist auch das erste Kapitel heißt auch, über Geld redet man nicht. Und da versuchen wir halt auch genau diese, mit diesen Tabus zu brechen, auch zu erklären, wo kommen die eigentlich her? Warum sind die eigentlich gesellschaftlich immer noch so etabliert? Und natürlich auch zu erklären, wie wird man diese Geldglaubenssätze auch wieder los? Weil, und das ist uns auch mit dem Schreiben von diesem Buch, glaube ich, nochmal klarer geworden, wie sehr die einen wirklich vom Handeln abhalten, ja, vom Karriereschritte wagen, vom Investieren, vom Sparen, sich alle möglichen Dinge zuzutrauen. Das ist uns wirklich nochmal sehr, sehr bewusst geworden, weil viele tun ja diese Mindset, Money-Mindset oder so ab als so ein, ja, das ist so ein bisschen Hokuspokus. Aber das ist wirklich krass, wie das wirklich so eine ganze Gesellschaft im Grunde auch teilweise so im Bann halten kann, wenn es spezielle Glaubenssätze gibt, die so auch so allgemein gültig sind und so angesehen werden.
Und wir kommen jetzt nochmal ganz kurz zurück zum Thema Role Models, weil wir haben jetzt über andere Role Models ja schon ganz viel gesprochen, aber ihr seid ja heute im Podcast zu Gast und sozusagen unsere Role Models. Und da möchten wir natürlich gerne ein bisschen mehr über eure persönlichen Investmententscheidungen hören. Was war denn bisher, und Gabriele, die schließe ich da auch mit ein, euer bestes und was war euer schlechtestes Investment?
Also ich starte mit dem schlechtesten Investment. Das war tatsächlich 2014 oder so, da kamen diese Cannabis-Aktien auf und ich habe tatsächlich investiere ich eigentlich sehr breit in ETFs, so, da ist mein Kern drin und ich habe immer so ein bisschen Spielgeld und da habe ich so eine, ich weiß nicht mehr wie die hieß, aber so eine Cannabis-Aktie im Grunde gekauft, so eine kanadische und die hat dann, also ist jetzt kein Totalverlust gewesen, aber waren, weiß ich nicht, 20-30% weg. Genau, also das war das Schlechteste, glaube ich. Von daher alles noch erträglich. Und das Beste, tatsächlich einfach breit gestreut, der MSCI World als Sparplan seit Jahren, weil er auch einfach so meine breite, große Basis bildet. Mein Haus, in dem ich lebe, das steht einfach in einer guten Lage und da sind die Bodenpreise aus verschiedenen Gründen jetzt auch im Immobilienboomzeiten quasi gestiegen. Also da hatte ich einfach Glück. Das ist für mich auch deswegen so eine persönliche Rendite einfach. Gar nicht, ich werde dieses Haus nicht verkaufen. Also von daher nützt es mir gar nicht, dass es so an Wert gewonnen hat. Aber ich habe auch nochmal völlig unterschätzt, wie schön es ist, in einem eigenen Haus zu leben. Also von daher war das so eine persönliche Rendite. Und tatsächlich, last but not least, alles, was ich in mein Humankapital gesteckt habe, weil das mir im Grunde ermöglicht, so Geld zu verdienen, wie ich es halt verdiene, dass ich auch so viel Spaß daran habe und das auch hoffentlich lange weitermachen kann.
Ja, bei mir ist es, was Anlageprodukte angeht, waren meine besten Investments, glaube ich, ein paar Einzelaktien, die ich gekauft habe, die sich einfach wahnsinnig gut entwickelt haben. Und auch Immobilien, die ich gekauft habe, teilweise gemeinsam mit meinem Mann. die sich auch sehr gut entwickelt haben, wo wir einfach auch zu Zeiten, wo wir jetzt noch gar nicht so viel Geld selbst hatten, uns trotzdem getraut haben, da zu investieren, auch in Mietwohnungen, die wir halt vermieten. Und das hat sich sehr ausgezahlt, dass wir da einfach gesagt haben, wir machen das jetzt einfach. Und mein schlechtestes Investment, was die Börse angeht, war eine Einzelaktie von Beyond Meat. Ich bin seit vielen, vielen Jahren Vegetarierin, eigentlich seit ich 11 Jahre alt bin. Und mir haben diese ganzen Fleischersatzprodukte eigentlich nie geschmeckt. Und das war das erste Mal, als ich so einen Beyond Meat Burger gegessen habe, dass ich gedacht habe, oh lecker, das schmeckt ja richtig gut. Der hat mir geschmeckt, der hat auch meinem Mann geschmeckt, der sehr gerne Fleisch isst. Und da habe ich gesehen, okay, die gibt's an der Börse zu kaufen, die sind börsennotiert. Ich kaufe diese Aktie. Und das war schon vor einigen Jahren. Und da, ich weiß gar nicht mehr, wie die Aktie damals stand, bei, was weiß ich, 50 Euro oder so. Und die sind dann gestiegen auf irgendwie über 160, 70, 80. Und ich war total begeistert. Dann gab es, glaube ich, irgendeinen schlechten Marktbericht. Die haben irgendein Ersatzprodukt irgendwie im Fleisch gehabt oder irgendwas, was nicht so toll gelaufen ist. Und dann ist diese Aktie total abgeschmiert und die steht aktuell, glaube ich, bei 17 Euro. Es tut natürlich weh, aber ich sage halt auch immer, man hat auch erst einen Verlust gemacht, wenn man das dann verkauft hat. Natürlich hätte ich es lieber verkauft, als die bei 100x Euro stand. Aber jetzt verkaufe ich sie halt auch nicht. Jetzt warte ich darauf, weil ich glaube, der Markt ist da für solche Dinge. Es wird immer mehr Vegetarier geben, immer weniger Menschen, die Fleisch essen. Ich hoffe weiter darauf.
Also ich schätze deinen Optimismus, weil tatsächlich, wenn ich über mein schlechtestes Investment nachdenken würde, das war ganz ähnlich, auch eine persönliche Lieblingsmarke, Hafermilch, nicht Fleischersatz. Aber reden wir nicht weiter drüber, Gabriele.
Man merkt den Altersunterschied. Ich habe damals so in dieser neuen Markteuphorie mitgespielt. Das war Ende der 90er Jahre. Und ich hatte einen Einzeltitel in meinem Depot, der wurde tatsächlich mit 0,0 Mark, war das, glaube ich, ja, vielleicht waren es auch schon Euro, aus dem Depot ausgebucht. Also das hat echt wehgetan, aber war nicht so viel Kohle, zum Glück. Und ein Unternehmen, das es nicht mehr gibt, das ist bei mir in Erinnerung geblieben, das war auch damals so plus minus 2000 Mannesmann. Boah, das war innerhalb von kürzester Zeit, weil die irgendwann übernommen wurden und das hat sich verdoppelt und verdreifacht. Das war echt genial. Das war so ein bisschen Tschakka. Aber meine Lieblingsinvestments, die weiterhin auch viel Spaß machen, sind Fonds, die an den MSCI World gekoppelt sind. Genau das. Aber Tanja, bitte sag du auch noch.
Ich glaube, da reden wir gleich nach unserer Aufnahme nochmal drüber. Zum Abschluss würde ich nämlich Daniela und Astrid euch beide nochmal fragen, wenn ihr so auf eure ganzen persönlichen Erfahrungen zurückblickt, die Arbeit an eurem Magazin, eure eigenen Investmenterfahrungen, was für ganz konkrete Tipps würdet ihr denn unseren Zuhörerinnen gerne noch mit auf den Weg geben, um ihre Finanzen in Zukunft vielleicht noch ein bisschen selbstbewusster anzugehen?
Wir haben immer unsere 3L. Labern, lesen, loslegen. Also soll heißen, lesen, dass man sich schon ein gewisses Know-how natürlich anliest oder auch Podcast hört oder mit Leuten irgendwie zu Veranstaltungen geht oder sich halt irgendwie dieses Wissen aneignet, wie es einem eben am besten passt. Dann labern, das ist das Thema, was Daniela auch schon angesprochen hat, ne, dass man redet, dass man mit Freundinnen redet, dass man auch eine gewisse Offenheit gegenüber so Sachen wie Gehalt und sowas zeigt, mit Vertrauten darüber zu sprechen, einfach weil das oft für Transparenz sorgt und auch nochmal zeigt, dass man sich selbst gut einordnen kann, vielleicht auch den Mut dann findet, eine Gehaltsverhandlung zu führen. Und am Ende des Tages ist es einfach loslegen, weil diesen Schritt, das merken wir halt auch immer in unserem Alltag, der fällt vielen, vor allen Dingen Frauen, sehr schwer und die wissen dann irgendwann alles und die sind auch bestens vorbereitet, die könnten das eigentlich und machen es dann irgendwie doch nicht, weil sie noch nicht oder weil ihnen dieses Quäntchen Mut einfach noch fehlt und deswegen sagen wir immer loslegen, im Notfall halt erstmal vielleicht einen Sparplan über 25 Euro starten, das geht bei den allermeisten Banken und dann so reinkommen, ne? Dann hat man aber so diesen ersten Schritt gemacht, der ist dann vielleicht kleiner als ein großer Schritt, aber es ist ein Schritt und dann geht's los.
Daniela nickt und bestätigt. Also das muss richtig sein.
Ich bestätige, das ist absolut richtig. Dem habe ich auch ausnahmsweise mal nichts mehr hinzuzufügen.
Ja, vielen, vielen lieben Dank euch drei für die Runde heute, für eure persönlichen Einblicke und auch für eure Tipps. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die nächste Ausgabe eures Magazins. Mögt ihr uns verraten, wann das kommt?
Ja, am 4. Juni.
Okay, also noch ein bisschen Geduld haben und dann mit mehr spannenden weiblichen Role Models. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Und wir hoffen auch, dass unsere Hörerinnen heute wieder die ein oder andere Inspiration für ihre eigenen Finanzentscheidungen mitnehmen konnten. Wir freuen uns, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder dabei seid. Bis dahin und bis bald.
Bis bald.
Tschüss. Ciao. Danke.